Deutschlandfunk Nova 100.
Peter Henning. Er ist Schriftsteller und seit der Kindheit Schmetterlingszüchter. Schmetterlinge begleiten ihn seitdem. Peter ist zum Beispiel mal ein Jahr lang durch Europa getourt auf der Suche nach Schmetterlingen, hat darüber ein Buch geschrieben. Mein Schmetterlingsjahr heißt es. Schön, dass du da bist hier bei uns in der 100, Peter.
Sehr gerne, danke.
Du hast ja auch einiges mitgebracht. Hier sind schon Raupen in so einem kleinen Mini-Terrarium, einem tragbaren. Darüber reden wir gleich auch nochmal und die will ich auch nochmal genauer anschauen. Aber erstmal würde ich gerne von dir wissen, kannst du dich noch an deine erste ganz bewusste Begegnung mit Schmetterlingen erinnern?
Absolut. Also ich bin ein Kinderheimkind, das ist lange her. Ich war die ersten 4,5, 5 Jahre im Kinderheim und dann bildet man natürlich ein starkes Erinnerungsfeld aus. Und tatsächlich, ich war im Kinderheim und das erste, was ich sah, war ein Schwalbenschwanz, Papilio machaon. Das ist dieser große, gelbe, bei uns auch in hiesigen Breiten bekannte Schwalbenschwanz, der so Schwalbenschwänze tatsächlich am Ende hat, gelb.
Ah, so hinten,
genau,
ja. Okay.
Genau, gelb und groß. Und ich lief damals von einem Kindertrakt in den Speisesaal und da ging es so Treppen runter, da war es so gesäumt von lila Rabatten und da saß dieser leuchtend gelbe Falter auf diesen leuchtend lila Rabatten und ich habe diesen Falter gesehen und da war es um mich geschehen.
Du hast gerade gesagt, im Heim aufgewachsen, Heimkind, und das war vielleicht auch dann ein Grund, warum dich Schmetterlinge so fasziniert haben?
Naja, ich glaube, Heimkinder erinnern sich sehr stark. Also bilde ich mir ein. Natürlich ist die Erinnerung für uns alle wichtig und wir leben davon. Aber ich kann mich, also wenn du mich fragst, wie die Tapete in meinem Zimmer aussieht, habe ich Probleme, dir zu sagen. Ich weiß aber, wie der Speisesaal aussieht, dann könnt ihr den Geruch beschreiben. Aber das führte dann eben zu einem späteren Schlüsselerlebnis tatsächlich. Das beschreibe ich auch in meinem Buch. Ich kam aus dem Kinderheim nach Hause und hatte einen polnischen Ziehvater, den Geliebten meiner Großmutter. Und der fing eines Tages, wie auch immer, ein Tagpfauenauge ein und hielt das in der Hand. Er machte so ein Fingergefängnis. Mhm. Der sagte aber nicht, guck mal, sondern sagte, hör mal. Und ich sagte, hör mal, und legte mein Ohr an dieses Fingergefängnis. Und wenn dieser Falter die Flügel öffnet und schließt, entsteht ein Luftwiderstand und dann entsteht ein Geräusch, das...
Dieser zarte Falter, also ich meine, das sind ja kleine Falter mit ganz, ganz dünnen Flügeln.
Fragilen Flügeln, die aber wie gesagt zusammengesetzt sind aus 1000 Keilchen, die sind dachziegelartig angeordnet und tatsächlich nehmen die Luft auf und wenn sie die Flügel schließen, macht mach mal, du hast Kinder, fang mal ein, mach ein Fingergefängnis und lass sie die Schmetterlinge hören. Du wirst sie bezaubern.
Das sozusagen das Schlüsselerlebnis, lass uns mal drüber reden, wie das überhaupt zu deinem Ziehvater kam. Also was ist die Geschichte? Warum bist du Heimkind?
Naja, also meine Mutter, die war damals sehr jung, die war in meinen Vater sehr verknallt und verliebt und wollte den unbedingt binden. Mein Vater war aber unabhängig und dann wurde sie schwanger und hat gedacht, wenn ich dieses Kind mit ihm habe, dann wird er bei mir bleiben. Aber mein Vater wollte das überhaupt nicht und dann verlor ich sozusagen für sie den Wert und sagte, also wenn ich einen Mann nicht kriege, will ich das Kind auch nicht. Dann gab sie mich mit 3 Monaten ins Kinderheim. Das klingt sehr dramatisch, aber ich habe sehr schöne Erinnerungen an dieses Kinderheim. Also ich sitze nicht hier und beklage das. Es ist eben ein Warten gewesen und in diesen Stillstandsräumen fängt man an zu imaginieren, sich Dinge vorzustellen und dann stürzte ich irgendwie in diese Falterwelt hinein und die ist seit über 50 Jahren ein integraler Bestandteil meiner Existenz.
Du hast gesagt, dein Ziehvater war sozusagen derjenige, der den Schmetterling gefangen hat, das Handgefängnis?
Ja, das war ein sehr...
Wie kamst du zu dem?
Ja, das ist eine sehr unkonventionelle Person gewesen. Das war ein Pole aus Sosnowiec, den habe ich in meinem letzten Roman beschrieben. Ich bin auf dessen Spuren gewandelt, wollte rausfinden, wer war der eigentlich? Das war der Geliebte meiner Großmutter. Und mein Großvater, der war damals schon sehr krank, war in der Psychiatrie und dieser... Pole hat auch schon meinen Vater erzogen und das war ein wilder Typ, das war so ein Jean Gabin, Spencer Tracy Typ, weiße Haare, stahlblaue Augen, Frauenkopfverdreher, der spielte Mandoline und sang traurige Lieder und rauchte Zigarettenspitzen, lange Mäntel, das war ein Hasardeur, das war ein Verrückter und aber der war, für mich war das ein Schriftsteller ohne Werk und der hat mich in diese merkwürdig, wundervoll poetische Welt der Schmetterlinge eingeführt.
Wie ist es denn dann weitergegangen mit dir und den Schmetterlingen, nachdem du in diese Welt eingeführt wurdest, nachdem du dieses wunderbare Geräusch gehört hast?
Naja, es war eine permanente, unrettbare, unheilbare Verliebtheit, an der ich dann da litt. Und als ich dann eben in Hanau bei Frankfurt war, dort meine Kindheit startete, also die reale Kindheit fern des Kinderheims, machte ich, wann immer ich konnte, nach der Schule büchste ich aus und ging in die Wälder und in die Wiesen und suchte Raupen und Schmetterlinge. Und dann, dadurch, dass der eben dieser Pole merkwürdige Vorlieben hatte, der war irgendwie unsterblich in Jugoslawien verliebt. Und dann gondelten wir mit seinem roten Opel 1700 Rekord alle Jahre in den Sommerferien 6 bis 8 Wochen nach Jugoslawien. Und das war das, man muss sich das vorstellen, das war das Jugoslawien von Tito. Das war ein ganz anderes Jugoslawien. Wir holten Wasser aus einer Zisterne, aus dem Brunnen. Wir kampierten und, der war eben so verrückt. Wir schmuggelten dann auch Waffen. Der lud dann schon mal den Kofferraum mit Handfeuerwaffen voll, die wir dann in polnischen Kreisen in Frankfurt verkauften.
Das ist ja ganz interessant, weil du ja positiv von dem Mann erzählst, der aber allerhand Mist gebaut hat offenbar und dich ja als Kind auch irgendwie in Gefahr gebracht hat.
Ja, er hat mich oft in Gefahr gebracht. Also er war ein wahnsinniger Rennfahrer und hat es sehr gerne und mit Vorliebe, wenn wir hinten noch einen Faltwohnwagen hinten dran hatten und ein Boot auf dem Dach, dann wartete er immer, bis Kurven waren, die völlig unübersichtlich waren. Dann setzte er den Blinker und scherte aus und dachte, jetzt muss ich mal überholen. Und wir starben 1000 Tode. Das war eine ganz verrückte, aber ich bin auch mit ihm über reißende Bachläufe, über Felsspalten. Wir sind in Gebirgen abgestürzt zusammen, und weil wir einfach hinter Faltern her waren. Er war unkonventionell, aber hat mir das beigebracht, was ich ein poetisches Lebensgefühl nenne.
Was ist ein poetisches Lebensgefühl?
Ein Gefühl, das sozusagen handbreit neben dem uns verorteten Lebensgefühl liegt. Oder dem Gefühl, von dem wir glauben, dass, was wir Normalität nennen. Also ich glaube, Schriftsteller schreiben, weil sie einen Überschuss oder einen Mangel haben. Und ich glaube, ich habe einen Mangel und versuche, den immer in der Findung von Worten, Bildern und Geschichten zu kompensieren.
Die Schmetterlinge, haben die bei diesem ganzen Chaos und dieser ganzen Verrücktheit dich irgendwie geerdet? Oder was war da noch, dass die dich so fasziniert
haben? Das finde ich sehr schön, was du sagst. Natürlich haben sie mich geerdet. Weil sie
also lustig, ne? Dass so ja, Tiere, ja, ja, die so wild rumflattern, einen erden.
Die Aeroplane, die sozusagen herumsegeln, die haben mich tatsächlich geerdet. Insofern, als ich, das war für mich immer eine Gegenwelt. Ich bin in einer Welt der Verrücktheit, des Irrsinns und des Selbstmords aufgewachsen. Also bei uns wurde man verrückt oder brachte sich um. Man ging in die Psychiatrie. Und wenn ich das nicht mehr aushielt, ging ich in die Wälder und in die Wiesen. Und dort war so eine Intaktheit. Ich konnte mich in dieser Welt sozusagen hineinkuscheln in diese Welt und anschmiegen an diese wunderbaren Tiere, die so absichtslos schön waren, die nichts von mir wollten, die keine Aggression ausstrahlten. Und ich bin immer in diese Welt eingetaucht, und ich glaube, ohne diese Welt würde ich heute nicht hier sitzen.
Wann hast du denn sozusagen das mit den Schmetterlingen professionalisiert? Also wann hat das angefangen, dass du dann selber auch gezüchtet hast, sie mitgenommen hast und so weiter und so fort?
Also ich glaube, dem lag früh so eine Art erotisches Berührungsverlangen zugrunde. Ich wollte diese Tiere immer anfassen. Also ich wollte dieses Gefühl haben, vielleicht war das eine Zärtlichkeitsbekundung, wenn so eine Raupe über die Hand läuft.
Zarter geht es ja kaum, ne?
Geht kaum. Es ist so zärtlich. Wer mal einen Schmetterling auf dem Handrücken hatte, wenn der sich langsam vorwärts bewegt, das ist von einer solchen Zärtlichkeit, ein Hauch des Friedens und der Schönheit. Und das wollte ich oft spüren, und das ist ein integraler Bestandteil meines Lebens geworden. Und immer wenn mir sozusagen der Hut hochgeht, wenn ich den ganzen täglichen Schriftsteller-Irrsinn nicht mehr aushalte, dann gehe ich in die Wiesen.
Du hast uns ja Raupen mitgebracht. Eine klettert gerade die Wand des Terrariums ein bisschen hoch. Was sind das für Raupen?
Das sind tropische Schwalbenschwänze.
Darf ich sie mir mal näher holen?
Aber natürlich, bitte sehr, nimm sie. Das sind, um sie zu beschreiben, die sind grün, und weil sie auf der Zitrone leben, die Zitrone ist grün, das ist
genau die gleiche Farbe der Blätter, die da drin sind.
Genau, sie passen sich an, aber was das Besondere an diesen Faltern ist, alle Falter fürchten am meisten Vögel, dass sie gefressen werden. Und die, wenn sie sozusagen, die haben sozusagen von ihrer Zeichnung her zwei Augen, sind auf dem obersten Nackenpaar angeordnet, rechts und links.
Das sieht total lustig aus. Die haben ein kleines Gesicht.
Genau. Sie können sich auch aufblasen, wenn ein Feind kommt. Und dann sieht es aus, wenn du sie von vorne anschaust, als würde dich eine Schlange anschauen. Und es ist zur Abschreckung dieser Vögel. Und die Schmetterlinge und Raupen haben eine unglaubliche Vielfalt an Tarnmöglichkeiten und Arten hervorgebracht, um sich zu schützen, um sozusagen weiterzuleben.
Wie züchtet man denn dann Schmetterlinge? Du hast gesagt, du bist schon als Kind raus in den Wald und hast Raupen gesammelt. Kann man die dann einfach mitnehmen? Woher wusstest du eigentlich auch, was die fressen,
wie du die aufziehst? Ich habe dir sozusagen meine zeitlose Bibel mitgebracht, nämlich das Buch aus dem Jahr 1958. Georg Warnecke, welcher Schmetterling ist das? Und dieses Buch lag auf, unter...
Kosmos Naturführer, das sind so Klassiker, die haben auch für alle anderen Tiere und so weiter.
Und das ist von 1958.
Wunderschön.
Begleitet mich seit einem halben Jahrhundert. In immer neuen, wenn es zerfleddert ist, wird es nachgekauft.
Nicht mit Fotos, sondern mit wunderschönen Zeichnungen.
Das sind Zeichnungen, genau. Und das waren sozusagen diese Anrufungsbilder, Sehnsuchtsbilder. Das hatte ich dabei, und dann machte ich mir natürlich relativ früh kundig, wie sehen die aus. Und dann machte ich mich wie der kleine Waldläufer, ein kleiner Indianerjunge, der Held meines ersten Lesebuchs war, pirschte ich mich durch die Wälder und konnte anhand von Fraßspuren, wenn Blätter abgefressen sind, konnte ich die Wege der Raupen verfolgen und konnte Eier abpflücken, die an den Blättern angeklebt werden, sammelte die ein und fütterte die dann und päpple die hoch.
Hier ist mir gerade ein Satz, Peter, ins Auge gesprungen. Man vergesse niemals, dass das Sammeln nicht Selbstzweck sein darf.
Absolut. Also man soll.
Was heißt das?
Naja, also natürlich ist es teilweise auch Selbstzweck, weil man sich an der Schönheit dieser Verwandlungskünstler erfreut. Aber tatsächlich sollte man, und das ist sozusagen eigentlich der Hauptauftrag dessen, was ich im Moment mache oder seit vielen Jahren mache, ich entlasse sie in die Natur. Also das, was bei uns sozusagen fehlt, versuche ich in kleinen, partiellen Stückchen dem wieder hinzuzufügen. Also wenn ich 20 Schwalbenschwänze fliegen lasse und die paaren sich dann, dann multipliziert sich das natürlich, wenn man weiß, dass zum Beispiel ein großes Nachthorn auch 200 Eier legt. Also wenn ich dann 600, 700, 800 Eier in die Natur schaffe, dann werden die sich wieder weiterentwickeln und ich kann sozusagen ein bisschen aufforsten dessen oder das, was fehlt.
Nun lebst du aber hier in Köln, mitten in der Stadt. Was genau bringt denn dann das, wenn du da die Falter und Schmetterlinge freist?
Naja, also die machen ja nicht vor Landesgrenzen halt. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe hier große Puppen dabei, kann ich dir mal eine zeigen. Das ist der Ligusterschwärmer, der große.
Oh, Wahnsinn.
Also wenn der jetzt im
Sonnen... So groß wie, ja fast wie mein kleiner Finger.
Wie dein kleiner Finger, genau. Und das ist, den habe ich 8 Wochen lang aufgepäppelt und diese Puppe, die du in Händen hältst, liegt schon 1 Jahr lang bei mir in der Kiste.
Wahnsinn, das ist, ich muss das kurz beschreiben, das ist so ein brauner Kokon, das ist echt fest.
Das ist ein Chitinpanzer.
Wahnsinn.
Das ist ganz weich wie eine Babyhaut, wenn es gerade geschlüpft ist, weil es ist wie ein Geburtsvorgang, wenn die sich häutet und der härtet mit der Zeit ein, um ihr Schutz zu bieten gegen Witterungseinflüsse. Und wenn dieser Falter, weil du gerade fragtest, also es ist gleichwohl, wo ich bin, wenn der ausschlüpft, fliegt er mal kurz in einer Nacht über die Alpen.
In einer Nacht?
Der fliegt mal schnell über die Alpen und der legt in einer Sekunde 15 Meter zurück, musst du dir vorstellen.
Das denkt man nicht, ne? Wenn man Schmetterlinge beobachtet, dann sehen die ja so aus, als ob sie orientierungslos oft so hin und her flattern.
Das sind die
so
natürlich wild. Überhaupt nicht. Die fliegen, folgen exakten Zielen und wissen genau, wo sie hinwollen. Und diese große Schwärmer, wie gesagt, die ja in der Dämmerung aufsteigen und manchmal kann man sie, wenn man Glück hat, in großen Schwärmen sehen, dass sie sozusagen zusammen losziehen. Aber das ist einer, der dann sehr große, große Distanzen zurücklegt.
Nun hast du diese Schwärmer, du hast die, die hier im Terrarium sind und wahrscheinlich noch viel, viel mehr Schmetterlingspuppen, Eier und Raupen bei dir. Beschreib uns doch mal gerade, wie es bei dir zu Hause aussieht.
Das mache ich lieber nicht. Nein, Scherz beiseite. Also wie sieht's in Räumen, wo sozusagen geschmetterlingt wird und geschrieben wird? Also bei mir stehen einfach, ich habe eine große Fensterfront. Ich wohne in einer kleinen Wohnung in Bayenthal, Köln und habe an der Fensterfront, damit sie Licht bekommen, stehen eben von diesen Käfigen oder Kästen, von diesen Aerien, wie ich sie nenne. Ja, weil sie oben belüftet sind, etwa 15 Stück. 20 Mal und in manchen liegen nur noch Puppen, in manchen sind Raupen und ich habe jetzt im Moment, glaube ich, 8 Stück und jedes von denen verlangt jeden Morgen, dass ich frisches Futter hole. Und die stehen da und es sieht ein bisschen wild aus zwischen Tausenden von Büchern.
Nun brauchen aber ja, du hast es gerade hier bei ihm gesagt, Zitronenblätter, andere brauchen Brennnesseln oder was?
Genau.
Also das heißt, du gehst pflücken im Wald?
Ich gehe morgens pflücken und oder steige manchmal bei Nachbarn in Gärten ein und hole mir da frischen Liguster und kürzlich war das so, da war ich nachts unterwegs, plötzlich hört eine Stimme, Papa, da ist wieder der Mann an unserer Hecke. Dann kam der Mann rum, was machen Sie hier? Sagte ich, ja, ich pflücke hier einfach frischen Liguster. Aha, zeigen Sie mal. Ich bin am nächsten Morgen hin und habe ihm die riesen fingerlangen Raupen gesagt, Sie können
Welcher Falter frisst denn
Liguster? Das ist der Ligusterschwärmer beispielsweise, den du gerade in der Hand hast.
Das ist der.
Der frisst frischen Liguster, aber eben zum Beispiel auch der große Totenkopfschwärmer, der auf dem Rücken einen Totenkopf hat und im Schweigen der Lämmer.
Das ist der, der auch Honig, ist das der?
Genau, das ist der.
Der in die Bienenstöcke reingeht?
Das ist ein frecher Kerl, der parfümiert sich mit dem Geruch der Bienen und dringt dann ein, wird nicht gestört.
Weil sie denken, er gehört zu ihnen, obwohl genau, er ganz anders aussieht, weil sie nur auf Pheromone reagieren.
Richtig,
ne?
Und der klaut denen den Honig.
Das Wahnsinn. Ist ein Dieb. Gab es in der Schmetterlingszucht irgendwann mal einen ganz, ganz besonderen Moment für dich, wo vielleicht mal was schiefgegangen ist oder der dich besonders inspiriert hat, der eben dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Unnachahmlich, unbeschreiblich ist, wenn eine Raupe, die tagelang sozusagen, wenn ich dir das beschreiben darf, den Schwalbenschwanz, den wir eingangs besprochen haben, die Raupe verpuppt sich und macht das, was man eine Gürtelpuppe nennt. Also sie klebt ihren Hinterteil an diese Scheibe, wie du es hier eben siehst. Mhm. Und dann spinnt sie wie einen Sicherheitsgurt um sich. Sie klebt den links fest, spinnt den um sich rum und lässt sich in diesen Gurt rückwärts fallen. Dann lenkt sie da drin und das nennt man eine Gürtelpuppe. Und dann dauert das 2 Tage und sie macht nichts. Und sie krümmt sich immer mehr und irgendwann kannst du gucken, wie hinten, wie ein Reißverschluss, platzt die hinten auf. Und dann bewegt die sich ganz langsam und dreht sich und macht. Und dann geht der ganz langsam runter, sozusagen wie eine Hose, die du langsam ausziehst. Und dann kommt dieses andere grüne Wesen hervor. Und das zu beobachten ist für mich sehr eindrücklich, sehr schmerzhaft ist aber auch, wenn du wirklich 2, 3 Jahre lang diese Raupen oder Puppen aufpäppelst und dann merkst du irgendwann, du nimmst sie nach 2 Jahren in die Hand und merkst, sie wird immer leichter, weil du denkst, was ist? Und dann ist sie ausgetrocknet. Mhm. Und dann brichst du sie auf und dann kommt nur Staub raus und du denkst, Mist, das ist es. Aber das gehört eben sozusagen wie zum Leben, Sieg und Niederlage dazu. Das Gelingen sozusagen, sie auf den Weg zu bringen und zu entlassen, ist für mich ein immer neues Glücksgefühl und immer wieder das Gefühl, die Dinge sind schön und das Leben beginnt jeden Tag neu.
Das heißt, du kannst bei allen Stadien zugucken und das Beobachten und dann am Ende sozusagen auch noch
immer wieder. Und du kannst, es hat wirklich was Meditatives. Also wenn ich einen langen Tag hatte und ich gucke jeden Morgen, gucke jeden Abend Veränderungen an und ich habe eine Riesenlupe auf meinem Schreibtisch liegen und die liegen, stehen alle dann an dem Schreibtisch und dann beobachte ich das. Ich habe stundenlange Häutungsvorgänge beobachtet und gefilmt. Ich habe Verpuppungsvorgänge gefilmt. Das ist unfassbar, was diese kleinen Wesen veranstalten, wie ein Mantel, der zu eng ist, wie sie den langsam abstreifen. Eine unendliche Anstrengung. Und ich denke dann immer wieder, wenn dann dieses Tier da ist und der Falter rauskommt, denke ich, wer hat sich das ausgedacht? Das ist so wunderbar.
Ist das ein Prozess, den du, naja, vielleicht auch selber mal durchgemacht hast? Oder steht der für irgendwas bei dir im Leben
auch? Also natürlich steht der was. Das hat natürlich schon eine metaphorische Komponente. Also ein Kind, das im Kinderheim aufwächst, weiß nie, was wird aus ihm. Und am Anfang habe ich genau versucht, wie diese Raupe mich sozusagen an meinen Untergrund anzupassen. Also ein Kind, das im Kinderheim ist und dann nach Hause irgendwo kommt, das verhält sich so, dass es nur gar keine Fehler macht. Und diese Falter machen auch keine Fehler. Die sind grün, passen sich an einen grünen Untergrund an. Und im Zuge dieser diversen Metamorphosen hatte ich das Gefühl, ich verhalte mich oft ähnlich wie die. Also ich versuche mich manchmal anzupassen, manchmal versuche ich hervorzutreten, um sozusagen zu zeigen, ich bin vielleicht doch nicht die graue Ente, sondern vielleicht doch manchmal auch ein Schwan, um jetzt in eine andere Kategorie zu überwechseln. Aber tatsächlich habe ich das Gefühl, natürlich haben die mit mir zu tun und mit meinem eigenen Selbstverständnis als Mensch, der ich ständig Veränderungen unterworfen bin und oft wird auch mir die Haut zu eng und dann möchte ich mich gern verpuppen und ausschlüpfen. Und von daher sind die natürlich die großen Wappentiere meiner Existenz.
Peter, danke für dieses wunderbar poetische Gespräch. Danke, dass du hier warst und ganz viel Spaß mit den Schmetterlingen.
Ich danke dir sehr für deine Fragen.
Deutschlandfunk Nova 100.